2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Gefühlt sind Kinder und Jugendliche heutzutage viel früher reif als wir früher. Seien es immer frühere Partnerschaften, die Schminke, die Klamotten, aber eben auch die körperliche Entwicklung. Ob wir uns das nur einbilden oder das wirklich so ist und welche Folgen das für die Kinder und ihre Eltern hat, das fragen wir jetzt Dr. Carina Weichholt vom Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Guten Morgen, Frau Weichholt.
Guten Morgen.
Frau Weichholt, sind die Kinder heutzutage wirklich früher reif als früher?
Als früher schon. Also wenn wir eine größere Zeitspanne zugrunde legen, können wir schon sagen, dass vor 200 Jahren zum Beispiel Mädchen deutlich später ihre erste Regelblutung bekommen haben, als das heute der Fall ist. Also da gibt es Unterschiede, die rangieren so mit 17 mit ihrer ersten Menstruation und heutzutage liegen wir ungefähr bei 12, etwas über 12 Jahren. Also insofern hat man eine längere Perspektive, dann ja. Schlägt man eine kürzere Perspektive auf, dann eher nein. In den letzten Dekaden ist dieser Trend eindeutig stagniert und wir müssen also nicht fürchten, dass Mädchen beispielsweise schon mit 6 oder 7 heutzutage in der normativen Bevölkerung ihre erste Regelblutung bekommen.
Okay, das heißt also, das ist in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. Das ist ja schon mal beruhigend. Und das, was wir uns so denken, ach, bei uns früher war alles ganz anders, das war gar nicht so anders. Das ist nur irgendwie die verschrobene Sicht eines Kindes.
Eher schon. Ich denke, das ist auch viel überlagert mit Medieneinflüssen. Einfach darauf, wie sich Jugendliche kleiden, wie sie sich geben. Und uns erscheint es vielleicht so, dass in den letzten Dekaden das immer früher geworden ist, aber die Forschung zur körperlichen Entwicklung kann dies nicht bestätigen.
Gut, jetzt nehmen wir mal den großen Fokus, die 200 Jahre. Woran liegt das, dass das so, ich meine, das ist ja doll, also von 17 auf 12, das sind ja 5 Jahre, das ist ja schon eine ganze Menge.
Ja, also wir wissen relativ sicher, dass die Ernährung eine ganz große Rolle gespielt hat, dass der verbesserte Status in der Ernährung, aber auch die medizinische Versorgung, das Gesundheitswesen und die generelle Prävention von frühen Erkrankungen spielen hier eine Rolle, die dann im Prinzip auch dazu führen, dass Kinder auch ein bisschen dicker sind, als das früher in der Gesamtpopulation der Fall war und so eben auch die Pubertät eher eintreten kann.
Gut, das klingt jetzt so ein bisschen danach, als wäre das eigentlich alles gut so, weil jetzt, wo es uns besser geht, passiert das auch früher. Also ist das vielleicht so gedacht gewesen von der Natur? Ist es so?
Das ist eine interessante Frage. Man weiß auf jeden Fall, dass selbst vor 200 Jahren Mädchen so früh ihre Tage bekommen haben oder Jungs auch relativ früh reif waren, wenn sie eben aus einem wohlsituierten Umkreis kamen. Das heißt also, wenn bestimmte Gegebenheiten, gute Ernährung, relativ gute Vorsorge insgesamt aus diesem frühen Zeitpunkt schon gegeben waren. Das heißt also, wir bewegen uns in einem Spektrum, den man schon erwarten könnte unter guten Bedingungen, sag ich mal.
Und welche Folgen hat jetzt so eine Frühreife oder auch, sagen wir mal, eine besondere Frühreife, wenn man jetzt merkt, irgendwie, oh, mein Kind ist aber echt früh dran?
Also man muss sicherlich erstmal differenzieren. Zum einen gibt es ja eine klinische frühe pubertäre Reife, Pubertas praecox, was tatsächlich also ein Störungsbild ist. Unsere Forschung bezieht sich mehr auf die normative Variation. Also es ist ja ganz normal, sag ich mal so, dass Mädchen und Jungen früh oder spät dran sein können mit ihrer pubertären Reife, ne? Und bei denen, die eher früher dran sind, also sagen wir zum Beispiel bei den Mädchen vor dem Alter von 10, 11 Jahren, dass da schon erste größere körperliche Veränderungen anstehen, bleibt nicht ohne Folgen. Und die Folgen beziehen sich eben nicht nur auf das äußere Erscheinungsbild, dass diese Mädchen oder auch Jungen schon sehr erwachsen aussehen, wohingegen die Mehrheit der Altersgleichen noch sehr kindlich wirken. Es bezieht sich auch auf psychologische und soziale Folgen.
Liegt es daran, dass die einfach anders sind als die anderen und deswegen gemobbt, gehänselt oder geirgendwas werden?
Hänseln spielt eine große Rolle, insbesondere bei Mädchen. Ja. Sie sind da vollkommen richtig. Und gerade dieses Hänseln ist eine Problematik, die eben auch zu Problemen führen kann, gerade bei jungen Mädchen, die sehr früh dran sind, die also auch eher dazu neigen, internalisierte Störungen zu zeigen, wie eben depressive Verstimmungen, aber auch Essstörungen und so weiter, können sie in diesem Zusammenhang entwickeln. Bei Jungs ist es eher so, dass die frühe körperliche Reife mit nicht ganz so vielen negativen Problemen verbunden ist, auch im späteren Lebenslauf. Denn hier sagt man eigentlich, geht die Entwicklung in Richtung des gewünschten männlichen Schönheitsideals, also größer werden, mehr Muskeln bekommen, sportlicher werden.
Aber was kann ich denn jetzt als Elternteil tun? Ich kann ja nicht verhindern, dass zum Beispiel meine Tochter früh die Periode kriegt. Kann ich sie dann irgendwie davor bewahren, dass sie später irgendwelche Schäden, Essstörungen oder Depressionen bekommt?
Ja, also es ist auf jeden Fall Bedarf, dass man da aktiv wird. Zum einen ist es eben besonders wichtig, gerade bei den jungen Mädchen, dass man eben relativ zeitig auch beginnt aufzuklären, sodass diese körperlichen Veränderungen nicht auf ein unvorbereitetes Mädchen treffen, sag ich mal so. Ja, also dass schon eine gewisse Kenntnis darüber ist, dass ein junges Mädchen auch weiß, das kann früh eintreten, aber auch später. Das ist vollkommen normal, dass es früh oder später sein kann. Und es ist auch wichtig, wirklich in der Kindheit darauf zu achten, dass man immer auch eine gute Beziehung hat zu den Jungs und Mädchen und dass sie auch von selbst kommen, erzählen, was sie in ihrer Freizeit zum Beispiel machen. Denn gerade frühreife Mädchen neigen auch dazu, sich dann von ihren Altersgenossen abzuwenden, weil sie eben dort auch keine Ansprechpartner haben. Sie begeben sich eher in Umfelder mit älteren Jugendlichen, haben auch eher erste Freunde, vernachlässigen da vielleicht die Ausbildung. Also das ist ganz wichtig für die Eltern, ein bisschen Blick drauf zu haben, was vielleicht frühreife Mädchen insbesondere in ihrer Freizeit so machen. Versuchen auch emotional am Ball zu bleiben, im Kontakt zu bleiben und eine positive Beziehung aufzubauen.
Über frühreife Kinder und Jugendliche sprachen wir mit Dr. Carina Weichold, Entschuldigung, vom Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Vielen Dank, Frau Weichold.
Bitteschön.
2-1.
Ob durch Tsunami oder Erdbeben, immer wieder sterben Menschen durch Naturkatastrophen, häufig weil man sie nicht früh genug evakuieren oder warnen konnte. Deshalb werden Frühwarnsysteme entwickelt, um Betroffene eben zu warnen und dann letztendlich auch retten zu können. Auf welchem Stand wir da heute sind und ob man irgendwann alle Menschen vor Naturkatastrophen retten kann, das fragen wir jetzt Dr. Jörn Lauterjung vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Wunderschönen guten Morgen, Herr Lauterjung.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Lauterjung. Gibt es denn für jede Form von Naturkatastrophen auch ein Frühwarnsystem?
Na, für alle Formen von Naturkatastrophen oder Naturgefahren gibt es sicherlich noch keine Frühwarnsysteme, aber für diejenigen, die technisch machbar sind und wo wir Lösungen finden, beziehungsweise für die häufigsten, sind mittlerweile Entwicklungen auf dem Markt und auch implementiert, die schon recht wirkungsvoll sind.
Mhm, welche sind das? Also welche
Katastrophen? Naja, wir haben ja im Jahr 2005 begonnen, dieses Frühwarnsystem gegen Tsunamis im Indischen Ozean aufzubauen. Und daraus sind dann doch eine ganze Reihe Entwicklungen abgezweigt worden, die jetzt mittlerweile auch im Pazifik, in der Karibik und auch im Mittelmeer eingesetzt werden und die zunehmend auch für die Naturgefahr Erdbeben eingesetzt werden könnten. Das heißt, für sehr, sehr schnelle Frühwarnsysteme.
Wie genau funktioniert denn so ein Frühwarnsystem, Herr Lauterjung?
Naja, zunächst mal ist Ziel eines jeden Frühwarnsystems, so schnell wie möglich nach Eintreten einer Naturgefahr Informationen über diese Naturgefahr zu bekommen. Wie stark ist zum Beispiel so ein Erdbeben? Wie groß kann so ein Tsunami werden? Und dann geht es darum, diese Informationen sehr schnell an die betroffene Bevölkerung zu bringen, um dann sozusagen vorher schon eingeübte Verhaltensmuster wie Evakuierungen oder ähnliche Dinge möglichst schnell einzuleiten, damit die Leute möglichst viel Zeit haben, um auf so eine Gefahr zu reagieren.
Was heißt möglichst viel Zeit? Also wie viel vorher weiß man das? Tage, Stunden, Wochen, Minuten?
Na, es kommt drauf, ganz drauf an. Bleiben wir wieder beim Beispiel der Tsunamis im Indischen Ozean. So reden wir an der Stelle für die Küste von Indonesien von 20 bis 40 Minuten. Reden wir zum Beispiel von Tsunamis an der Küste von Südamerika, reden wir von 20, 25 Minuten. Reden wir von Erdbeben zum Beispiel in der Türkei oder auch in Zentralasien, wo wir Aktivitäten haben, reden wir nur von wenigen Sekunden bis Minuten. Das kommt ganz auf die jeweilige Gegebenheit an.
Also das heißt im Endeffekt genug Zeit, um irgendwie auf den Berg zu gehen im Fall des Tsunami oder das Haus zu verlassen im Fall der Erdbeben in der Türkei?
Zum Beispiel solche direkten Maßnahmen der Bevölkerung, aber eben auch automatisierte Dinge, die gemacht werden können, wie im Falle von Erdbeben, dass sehr schnell technische Infrastrukturen abgeschaltet werden, wie zum Beispiel, dass man Gasleitungen abschaltet, dass man Flughäfen sperrt, dass Brücken gesperrt werden, Züge angehalten werden. Solcherlei Systeme kennen wir schon seit vielen Jahren aus Japan, aber zum Beispiel auch aus Kalifornien.
Jetzt können Sie auch einem technischen Laien vielleicht kurz erklären, wie das Ganze überhaupt technisch funktioniert.
Ja, auch da hängt es wieder davon ab, über welche Naturgefahr wir reden. Mhm. Bei Erdbeben zum Beispiel sind wir heutzutage in der Lage, sehr, sehr schnell zu lokalisieren, wo ein Erdbeben stattgefunden hat, wie stark es war. Das dauert heutzutage zwischen anderthalb und zwei Minuten über eine Vielzahl von Schwingungssensoren, die über das ganze Land aufgebaut werden und deren Informationen in Echtzeit über Satellit in ein Frühwarnzentrum gebracht werden. Mittlerweile geht aber auch die Entwicklung dahin, dass wir sogenannte selbstlernende Netzwerke aufbauen, das heißt die Intelligenz auf die Sensoren bringen, sodass die einzelnen Sensoren, die zum Beispiel in einer Stadt verteilt sind, untereinander kommunizieren und selbst Entscheidungen treffen, ob eine Gefährdung vorliegt oder ob keine Gefährdung vorliegt.
Über Frühwarnsysteme sprachen wir mit Dr. Jörn Lauterjung vom Deutschen Geoforschungszentrum. Herr Lauterjung, vielen Dank für diese Information.
Gern geschehen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
2-1.
So, wie geht's jetzt weiter? Chinesischkurs für meine 2,5-jährige Tochter oder doch vielleicht Yoga für meinen 1-jährigen Sohn? Ist das die richtige Förderung für meine Kinder? Ein bisschen viel vielleicht, aber zählen lernen, das darf schon sein in diesem Alter, oder? Welche frühkindliche Förderung macht überhaupt Sinn? Das frage ich mich täglich und wir jetzt den Redakteur vom Manager-Magazin, Klaus Werle. Er hat das Buch Die Perfektionierer geschrieben. Wunderschönen guten Morgen, Herr Werle.
Guten Morgen.
Wenn meine Tochter mit 2,5 jetzt anfängt zu zählen, muss ich ihr das verbieten oder ist das noch normal?
Normal gibt es ja eigentlich bei Kindern nicht wirklich. Sie können, also verbieten würde ich es auf keinen Fall. Ich denke, jedes Kind hat seine eigene Geschwindigkeit, mit der es Sachen lernt. Und wenn es sich für Dinge interessiert wie Zählen, finde ich, sollte man das auf keinen Fall verbieten. Wenn man merkt, dass es ein besonders großes Interesse, kann man das sogar in Anführungsstrichen fördern, natürlich immer im Rahmen.
Jetzt gibt's, was ich sagen, im Rahmen, das ist sehr schön, über diesen Rahmen werden wir uns gleich unterhalten. Es gibt ein wahnsinnig breites Angebot an dem, was man frühkindlich den Kindern alles antun kann. Erzählen Sie doch mal.
Ja, Sie haben ja schon genannt, Zählen, also Mathematik, Naturwissenschaften sind Dinge, die gefördert werden. Es gibt viele Institute, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, die schon Kinder ab einem Jahr zu solchen Projekten einladen. Es gibt Sprachen, jede Menge, Englisch natürlich sowieso, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch ist natürlich ganz groß oben. Das sind vor allen Dingen private Kindergärten, die dann entsprechend viel kosten und die sich eben auf die Fahnen schreiben, dass die Kinder hier besonders gut gefördert werden. Es gibt aber auch Einrichtungen, die gar nichts mit Kindergärten zu tun haben, sondern wo man in Projekten bestimmte Fähigkeiten erlernen soll. Beispielsweise gibt es eine Einrichtung, die schon Businesswissen, also Geschäftswissen für Kinder vermittelt, wo Kinder kleine Geschäftspläne für beispielsweise für Joghurt oder für Kuchen erstellen sollen.
Jetzt habe ich mich immer gefragt, also bei meinen sehr bildungsschwachen, ungeförderten Kindern, welche Motivation Eltern haben, ihre Kinder so früh so fördern und überfördern zu lassen. Sind es die denken, mein Kind ist eigentlich doof und muss mithalten können, oder sind es die denken, mein Kind ist irgendwie bestimmt brillant, weil es von mir ist und es muss jetzt anständig gefördert werden?
Also die denken, mein Kind ist doof. Ich glaube, die gibt es gar nicht, die Eltern. Aber es sind in der Tat vor allen Dingen die, die ihr Kind sowieso schon für besonders gut halten. Und die glauben, man müsse aus diesen zahlreichen Talenten eben das Beste rausholen. Es sind, wenn man das mal soziologisch betrachtet, vor allen Dingen Kinder oder Mittelschichtseltern, die da besonders, besonders aktiv sind, weil die Eltern natürlich selbst sehr gut gebildet sind, gleichzeitig aber auch Angst haben, sozusagen abzusteigen in der sozialen Leiter und ihren Kindern die besten Voraussetzungen mitgeben wollen, im späteren Wettbewerb mitzuhalten. Es ist ja auch so, dass es in Deutschland noch nie so wenige Kinder gab wie heute. Gleichzeitig aber wird auf jedes einzelne Kind mehr Energie und mehr Engagement verwendet als jemals zuvor. Das heißt, hier ballt sich einfach Wissen und auch Geld und auch der Wunsch, etwas für das Kind zu tun, auf ganz wenigen Kindern.
Ist es denn wirklich der Wunsch für das Kind, was zu tun, oder ist es eher so eine Hoffnung auf einen guten Return on Invest, wenn ich sage, jetzt butter ich mal richtig Kohle in das Balk und später finanziert es mir meine Villa?
Also ich glaube, so bewusst denken das viele Eltern nicht, aber es ist in der Tat so, dass viele Eltern ja auch Dinge aufgegeben haben. Also gerade Mütter sind ja oft oder meistens auch sehr gut ausgebildet, haben einen Beruf ergriffen, haben da vielleicht ein paar Jahre erfolgreich gearbeitet. Trotzdem sind wir da noch weit davon entfernt, dass Mütter auch wirklich dann Vollzeit arbeiten nach der Geburt. Der überwiegende Teil bleibt zu Hause, Teilzeit oder auch ganz. Und möchte natürlich dann das nicht umsonst getan haben, in Anführungszeichen, sondern das Kind wird dann quasi zum neuen Beruf, zum neuen Projekt, das man auch möglichst erfolgreich managen möchte.
Jetzt haben wir, glaube ich, zwei Arten von Hörern. Die einen, die denken jetzt, was für eine Idioten, mein Kind, das Fördern tut ihm doch gut. Und die anderen lachen jetzt über so Förderereltern. Fragen wir es mal ganz offen, wie viel Förderung ist dann gut für Kinder in welchem Alter?
Wie gesagt, das hat extrem viel mit dem Kind selbst zu tun. Ich bin auch selbst kein Kinderpsychologe.
Aber sag mal so, 4 Kurse die Woche für einen 1,5-Jährigen ist wahrscheinlich ein bisschen viel, oder? Da muss es doch Richtlinien geben.
Das ist zu viel. Also ich glaube, Kinder in dem Alter, nach allem, was ich gelesen habe und nach Gesprächen, die ich mit Lernforschern und Hirnforschern gesprochen habe, ist sowieso bis zum Alter von 3 oder auch 4 sind diese Kurse und Lernen in Kursen generell schwierig. Es ist nicht so, dass sie was schaden, aber es bringt auch wenig. Also das ist genauso wie bei Gras, das wächst auch nicht schneller, nur wenn man dran zieht, sondern Kinder lernen eben einfach durch Spielen. Und wenn ich sage, bitte sehr, hier lern jetzt mal die Zahlen von 1 bis 10. Da wird das Kind eher verstockt, als wenn ich dies einfach in den Alltag einfließen lasse oder darauf warte, bis das Kind sich selbst dafür interessiert. Man benutzt ja im Alltag ständig Zahlen. Irgendwann wird das Kind fragen, was ist 10, was ist 5? Und dann kommt das ganz von alleine.
Das heißt, eigentlich wäre die optimale Förderung, ich nehme mir mal eine Stunde Zeit und spiele mit meinem Kind?
Das würde ich so sehen.
Hammer.
Ach so, liebe Eltern, spielen heißt nicht vor die Konsole setzen, ja? Nur mal ganz kurz.
Warum? Da lernen die doch auch was.
Über frühkindliche Förderung sprachen wir mit dem Redakteur vom Manager-Magazin, Klaus Werle. Er hat das Buch Die Perfektionierer geschrieben. Herr Werle, vielen Dank.
Gerne.
Danke. Gut.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
2 auf 1.
Ich habe sehr viele sehr unterschiedliche Freunde und Bekannte, die mir im Moment helfen auf meiner Baustelle vor dem Umzug. Frank und Mike sind eigentlich extrem Fallschirmspringer, fließen aber im Moment dankenswerterweise mein Bad. Sie beginnen um 7.30 Uhr.
Extrem Fallschirm ohne?
Nee, heißt in letzter Sekunde
2-1
und
weit oder?
Und so und weißt du, vom Teufelsberg und solche Sachen.
Ah.
Ja, um 7:30 beginnen sie mit der Arbeit. Das halte ich für wahnsinnig früh, weil da muss man ja schon vor 7:30 aufstehen.
Aber richtig.
Wenn sie kommen, ist Rudi schon seit 6:30 auf der Baustelle. Der steht nämlich um 5 auf. Ich habe seinen Wecker auf dem Smartphone gesehen, der hat den Betreff Arbeit lockt. Ja? Mich würde das ja schrecken um diese Zeit. Also erstmal schöne Grüße an dieser Stelle. Für so Renovierungen finde ich es toll, wenn Leute früh aufstehen. Ansonsten finde ich es eigentlich wahnsinnig schrecklich, denn ich bin jemand, der würde wahrscheinlich so zwischen 9 und 11 aufstehen und dann erstmal ganz langsam mit einem chilligen Frühstück beginnen und einem Spaziergang und ab 13, 14 Uhr die Kinder zur Schule zu bringen und mit 15 Uhr mit der Arbeit anzufangen. Dann gäbe es mich bestimmt in einer gesünderen und fitteren Form. Das hoffe ich sehr. Und ich würde dahin gehen, Arzt und Medizin Journalisten Dr. Magnus Heyer auch mit einer beträchtlichen Summe auszustatten, wenn er denn jetzt endlich sagt, dass alle bitte später aufstehen sollten. Guten Tag, Herr Heyer.
Jetzt bist du arm. Guten Tag, Herr Heyer.
Morgen. Ja, ich würde noch was drauflegen.
Sehr gut.
Wenn wir jemanden finden, der das sozusagen so festlegt.
Ja, warum machen Sie das nicht, Herr Heyer? Ich meine, Sie sind Mediziner, Sie sind Journalist. Schreiben Sie doch mal
Medienstar.
Was.
Medienstar.
Ich schreibe darüber. Ich habe mal einen Artikel oder einen Titel geschrieben für die Zeitschrift Kapital. Es ist ja unter Managern immer cool, wenn man total überarbeitet und total übermüdet ist, weil das zeigt, dass man viel arbeitet. In Wirklichkeit arbeiten die zwar zeitlich viel, leisten aber nichts. Die Überschrift heißt, müde sein heißt Geld verschwenden, weil sie kriegen ja nichts auf die Reihe. Sie kommen morgens um 7.30 Uhr in ihr Büro oder um 6.30 Uhr auf die Arbeitsstelle, aber sie sind noch extrem müde.
Ja.
Insofern ist das total uneffektiv. Sie sitzen lange am Schreibtisch, sie kriegen aber nichts gebacken.
Das kenne ich auch, dieses Phänomen, wenn man abends denkt, ich muss das und das und das und das noch schreiben. Dann irgendwann sagt man, du schaffst es doch jetzt eh nicht mehr, geh doch einfach ins Bett und am nächsten Morgen macht man es in einer halben Stunde und das ist richtig gut.
Jein, also es gibt zwei Dinge.
Wie jein? Doch, das ist gut.
Naja, nein. Es gibt zwei Probleme, die wir haben. Das eine ist, wir schlafen einfach zu wenig. Also die meisten von uns schlafen einfach zu wenig. Und wenn Sie es nicht glauben, gehen Sie mal in eine Klinik, an der Uniklinik, das war toll, wenn da ein Vortrag gehalten wird, dann setzen diese vielen überarbeiteten Ärzte sich in einen schönen, ruhigen Raum, dann haben sie bequeme Sitze, dann geht das Licht aus, dann hält ein Referent einen total langweiligen Vortrag und wenn das Licht wieder angeht, schläft die Hälfte. Die schläft dann einfach. Das heißt ja, wir haben einfach ein extremes Schlafdefizit.
Manchmal schläft sogar der Referent.
Man hat zumindest inhaltlich den Eindruck. Er redet weiter, aber auch er hört sich nicht zu. Und das Zweite ist halt, dass es Leute gibt mit unterschiedlichen Schlafrhythmen. Es gibt eben diese Lerchen und es gibt die Eulen. Und auch dann, wenn sie genug schlafen, ist es so, dass sie dann früh morgens, wenn sie um 6.30 Uhr irgendwo sein müssen oder um 7.30 Uhr, als Eule einfach müde sind. Sie sind einfach müde, obwohl sie genug geschlafen haben. Und da unsere Welt eine, sagen wir mal, Lerchenwelt ist, da unsere Welt eben, wie Sie ja anfangs gesagt haben, aus Handwerkern besteht, die um 6.30 Uhr auf der Baustelle sind. Oder aus Zivildienstleistenden, bei mir früher, ich musste um 5.45 Uhr auf der Intensivstation sein.
Das
war grausam. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und ich leiste dann auch nicht das, was ich leisten würde, 2-3 Stunden später.
Also die Intensivmedizin war vor allem für Sie eine intensive Zeit, nicht unbedingt für die Patienten.
Ja, nee, es wurde dann ja auch sekundär für die Patienten zu einer intensiven Zeit. Das ist einfach ein Problem. Und diese beiden Sachen laufen sehr falsch. Weil wir eben wirklich zu wenig schlafen.
Ah ja, weiß man denn grob, vielleicht ist deshalb eine Lerchenwelt, weil 90% aller Leute Lerchen sind biophysisch und wir sind einfach die Minderheit, die das schlucken muss.
Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine merkwürdige Konvention, die auch, aber ich meine, das ist doch zum Teil auch komplett absurd. Also früher im Krankenhaus, das ist aber heute noch genauso, in der Nachtwache haben sie das Problem, dass sie ganz viele schlaflose Patienten haben, die einfach nicht einschlafen können. Dann geben sie denen irgendwie möglicherweise Schlafmittel, so wenn es gar nicht anders geht. Und dann schlafen die endlich nachts um 3 und morgens um 6 gehen wir durch und geben den Fieberthermometer und machen die alle wieder wach. Also das ist schon absurd. Es gibt keinen Grund, morgens um 6 Uhr mit dem Fiebermessen zu beginnen. Es gibt auch keinen Grund.
Außer weil die Schwestern und Ärzte eh schon da sind.
Bitte?
Außer weil die Schwestern und Ärzte ja eh schon da sind.
Naja, da könnte man ja theoretisch mit einer kleinen Reform das Ganze sozusagen auf die Sommerzeit stellen und eine Stunde verschieben nach hinten.
Kleine Reform der Sommerzeit, sehr witzig. Versuchen wir das nicht seit 40 Jahren?
Aber es ging ja nur so. Also faktisch ist es, dass die meisten von uns gegen die innere Uhr leben. Und das ist nicht so ganz irrelevant. Es hat auch nichts mit Undiszipliniertheit oder Faulheit zu tun, wenn ich zum Beispiel eigentlich mehr Schlaf bräuchte. Es liegt in den Genen. Es ist nicht zu ändern. Es ist mir vererbt worden. Hm. Es gibt Gene, das können Sie nachweisen. Es gibt Kurzschlafgene. Und wenn Sie diese Gene haben, dann schlafen Sie einfach weniger. Dann kommen Sie mit weniger Schlaf aus.
Ja,
das kann man sogar experimentell bestätigen. Man kann diese Kurzschlafgene in Mäuse einschleusen und dann schlafen die weniger. Oder es gibt Langschlafgene, die gibt es sogar in diesen kleinen süßen Fruchtfliegen, die sie immer haben, wenn sie die Banane in der Küche vergessen haben, 3, 4, 5 Tage. Diese kleinen Biester, diese Drosophila.
Melanogaster.
Genau, Drosophila. Die haben tatsächlich ein Langschlafgen. Und wenn sie das...
Das ist aber fies, eine Eintagsfliege sein mit Langschlafgen, da ist er aber richtig vom Schicksal verarscht worden, oder?
Das ist ja keine Eintagsfliege. Und wenn sie dieses Gen ausschalten, dann schlafen die tatsächlich weniger. Also es gibt das Schlafbedürfnis liegt auf den Genen und das wissen wir. Und das können sie nicht verändern, denn die Gene haben wir einfach.
Gut, also jetzt wissen wir alle Bescheid. Wir schämen uns nicht mehr dafür, dass wir verschlafen. So, Chef, jetzt haben Sie das mal gehört. Wir nehmen uns das jetzt in Zukunft öfter raus und vor allem investieren wir in Biotech-Aktien. Ich bin dafür, die Kurzschlafgene in mich und die Langschlafgene in irgendwelche Frühaufsteher und vor allem Vorgesetzten zu implantieren. Dann kommen die immer schuldbewusst gähnend um 11 Uhr auf die Arbeit und ich bin schon da. Das alles haben wir herausgelesen zwischen den Zeilen bei Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer, der sich jetzt wieder hinlegen darf. Danke, Heyer.
Gutes Nächte, tschüss.
Genau.
Ciao.
Und hier ist der passende Song dazu: The Mamas and the Papas. Dream a little dream. Entschuldigung.
Schlafen. 2 auf 1.
Wir sind hier gerade noch herrlich am Staunen, weil wir haben ganz viele Ansichtsobjekte mitgebracht bekommen ins Studio und freuen uns sehr. Bei uns zu Gast ist nämlich Stefan Schridde vom Projekt Murks. Nein, danke. Erstmal herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du bei uns bist und uns hier zum Staunen bringst.
Ja, moin moin. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, jetzt erklär uns doch erstmal die grundsätzliche Idee hinter Murks. Nein, danke.
Ja, mich selber ärgert, dass unglaublich viel Müll von uns in Afrika landet und kleine Kinder zum Sterben bringt. Und der Grundgedanke ist halt dafür zu sorgen, dass dieser geplante Verschleiß, der für diesen unglaublich vielen Müll sorgt, einfach erstens aufgeklärt wird, zweitens beendet wird.
Jetzt ist es so, Leute hören geplanter Verschleiß und sagen, oh, das klingt jetzt mal nach Verschwörungstheorie. Gib uns doch mal ein Beispiel für tatsächlich geplanten Verschleiß, also dass Dinge so gebaut werden, dass sie extra früh kaputt gehen.
So, also der ganz, ganz typische Beispiel, wo gar keiner mehr dran zweifeln kann, sind fest eingebaute Akkus. Ja, ein Akku geht irgendwann mal kaputt, willst du tauschen? Da habe ich hier euch mal mitgebracht eine elektrische Zahnbürste.
Ja.
Und wenn man in die elektrische Zahnbürste reinschaut, dann sieht man halt hier, nicht, ein ganz normales Akku.
Stimmt.
AA-Batterieakku.
Kleine Batterie, genau, 500 Milliampere.
Wenn man fest eingebaute Akku hört, denkt man normalerweise an so Hightech-Produkte, Apple MacBooks, wo so ganz besondere, ganz flache, ganz sonst nirgendwo eh erhältliche Akkus drin sind. Aber in dem Fall ist es ja nur wirklich
Quatsch. Was ich staune, die meisten denken ja mittlerweile schon, Akku ist ein elektrisches Bauteil. Ist natürlich eine ganz normale Batterie, die ich laden kann, die ich entladen kann, die irgendwann erschöpft ist, die ich irgendwann tauschen will. Immer mehr Hersteller gehen dazu, über ihre Akkus fest einzubauen. Was heißt das? Akku kaputt, Gerät kaputt. Das heißt, hier wird eindeutig die Laufzeit des Gerätes an das Akku gebunden und das ohne jeden technischen Grund.
Ne? Ob da unten jetzt ein Schraubverschluss wäre oder Peng, ist eigentlich egal, ne?
Ja, nicht? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, jetzt. Kennen wir heute ja alle schon, auch vom Smartphone her. Ja. Da hast du dann welche, die haben hinten noch einen Deckel, andere haben Schrauben, wie auch immer. Ich sage, ein Akku muss tauschbar sein und zwar problemlos in der Nutzungszeit.
Jetzt wundere ich mich deshalb, weil die Hersteller von solchen elektrischen Zahnbürsten ja ohnehin schon ganz gut verdienen, weil man ja diese Köpfe immer austauschen muss. Ne? Da könnten sie einem ja auch, sagen wir mal, Akkus von derselben Marke noch verkaufen und so. Ist das wirklich dann so ein Riesengeschäft?
Ja, natürlich. Immer wenn so schnell wie möglich neu gekauft wird, kann nochmal neu Gewinn gemacht werden.
Okay, wie lange ist das im Schnitt bei so einem fest eingebauten Akku?
Also wir haben hier schon von Leuten gehört, die sogar dann dieselbe Marke genutzt haben und im dritten Jahr der Nutzung geht es dann halt hinüber.
Okay.
Ja, da kann man nicht eindeutig für alle, nicht, es macht nie Sinn, Pauschalaussagen zu machen, aber in den meisten Fällen hält eben so ein Akku vielleicht 2, 3 Jahre. Das kommt eben dadurch, weil es ja immer Mini-Ladezyklen hat. Ne? Wenn es immer wieder auf die Ladestation kommt, wie wir es ja machen, ordentlich wieder zurückstellen und schon erlischt halt das Akku. Wir haben das aber auch bei Navigationsgeräten, Epiliergeräten, Rasierapparaten, Bohrer, Handys, E-Books, überall fangen die an, die Akkus fest einzubauen.
So ist ja, diese Akkusache ist ja eine Sache, die ärgert die Verbraucher, weil das sieht ja jeder. Ne? Da ist ein Akku drin, ich kann nicht tauschen. Genau. Schweine. So, ja. Jetzt gibt's aber noch ganz andere Sollbruchstellen, sage ich mal, die du hier auch zum Angucken mitgebracht hast. Hast du noch ein schönes Beispiel, wo wir als Endverbraucher jetzt erstmal nicht denken, ja klar.
So, was wir leider von außen nicht sehen, ich hab's mal mitgebracht, ist hier eine Platine.
Ja.
Ja, das ist aus dem Computerbildschirm, die Spannungsreglerplatine. Da sieht man dann jede Menge kleine Bauteile drauf. Ein typisches davon ist der Elektrolytkondensator, kurz ELKO genannt. Da haben wir an vielen, vielen Stellen schon zeigen können, dass die ELKOs so eingebaut sind, dass sie zu schwach sind, also unterdimensioniert ausgelegt. Und halten dadurch nur 2-3 Jahre kurze Zeit. Derjenige, der die einbaut, kennt von jedem ELKO genau die Lebenszeit. Die werden quasi bei Lieferung mit angegeben. So, und dann sieht man hier noch, da ist das noch in der Nähe eines hitzeabgebenden Teils, nämlich der Kühlungsplatine. Und die ELKOs vertragen keine Hitze. Je mehr Hitze, noch kürzer die Lebenszeit.
Super, gut. Heißt es jetzt, ich habe jetzt ein Gerät gekauft von jemandem, der einfach keine Ahnung von Geräten hat und einfach billige Bauteile genommen hat? Oder heißt das, ich habe ein Gerät von einem gekauft, der ganz geschickt ist im Geräte konstruieren und das extra so gebaut hat, damit das Ding auch jahrschnell kaputt geht?
Ja, gefunden haben wir das bei den führenden Markenherstellern genauso wie bei No-Name-Produkten. Ja, das findest du in Bügeleisen, in Kaffeemaschinen, in Computern, Fernseher. Wenn der Fernseher
aber geht's anders, theoretisch?
Bitte?
Ginge es denn anders oder ist es einfach, sage ich mal, sind wir noch nicht so weit? Es
sogar kostenneutral anders. Ich habe mittlerweile von Experten gehört, Herr Schritte, wir können die Dinger so planen, dass sie kostenneutral 30 Jahre länger halten. So ein ELKO, der besser halten würde, kostet noch nicht mal einen Cent mehr. Mhm.
Am eindeutigsten fand ich jetzt aber, sagen wir mal, die Absicht tatsächlich mehr zu verkaufen, obwohl es noch gut ist, dass sogar noch funktioniert, bei dem Toner, den du mitgebracht hast. Das ist ja eine besonders perfide Nummer.
Ja, hier habe ich einen Toner, also aus einem Laserdrucker, ja, und der hat hier drin, das finde ich schon fast wieder drollig, wir haben Zähler an den unterschiedlichen Stellen nachgewiesen, in Druckern, Andruckern, in Kaffeemaschinen etc.
Zähler, die merken, wie oft sie benutzt wurden.
Genau, hier ist ein mechanischer Zähler drin, der zählt runter bis 15.000 Seiten und dann meldet der Toner, ich bin leer. Der Freund, der mir das zugeschickt hat, der hat sich gedacht, ich stelle den einfach mal auf Null und tue so, als wäre er neu aufgeladen worden, ohne Neues reinzutun. Da hat er weitergedruckt. Dieser Toner hat mittlerweile fast 50.000 Seiten gedruckt, obwohl er bei 15.000 Seiten gesagt hat, ich bin leer.
Also ich glaube, so ein Toner-Nachfüllladen wäre ein gutes Geschäft, wenn man weiß, wie man die Dinger zurücksetzt.
Ja, das ist ja die nächste Frechheit, ne? Weil derjenige, der den gefüllt hat, dem ich das hingebracht hätte, der sagt ja so, ich habe hier 100% neu reingetan. Bei 50.
200 sogar.
Ja, und dann weißt du natürlich, nee, warte mal, der ist ja noch halb voll gewesen.
Jetzt, Stefan, jetzt ist die Frage, gibt es auch Geräte, gibt es vielleicht generell Hersteller oder Produktlinien, wo so ein Murks nicht gemacht wird? Oder wird der heute so flächendeckend eingesetzt, dass man im Prinzip nur sagen kann, naja, wie repariere ich es eigentlich schon direkt, wenn ich es gekauft habe?
Ja, beides ist. Also erstens, Preis und Marke sagt gar nichts über die Qualität des Produktes. Erstmal, weil wir sowohl bei Qualitätsherstellern als auch bei anderen solche geplante Verschleißvarianten gefunden haben. Übrigens in unserer Studie auf Mux ein Danke runterladbar für jeden nochmal nachvollziehbar. Unzählige Beispiele, in denen das konkret dargestellt wird. Wir haben heute aber auch festgestellt, dass gerade Mittelständler, wo der Inhaber noch im Chefsessel sitzt, ja, da gibt es dann Leute, die achten noch auf den guten Ruf, die achten noch auf die Qualität ihrer Produkte, die setzen sich noch für ein anderes Grundbewusstsein ein. Ja, die sind nicht nur Rendite geführt, sondern eben tatsächlich noch kundenorientiert. Und solche Hersteller gibt es heute natürlich auch noch.
Das heißt, euer Verein, ich sage die Webseite nochmal ganz ausführlich, murks-nein-danke.de, der sorgt unter Umständen, wenn wir Glück haben, auch für eine Renaissance der guten Produkte, weil man dann sieht, wer produziert noch anständig und wenn das mehr gekauft wird, könnte es ja auch sein, dass der eine oder andere große Hersteller sagt, oh, ich verkaufe gar nicht mehr so viel und dann auch ein bisschen seine Philosophie ändert.
Ja, selbstverständlich. Das ist auch erklärtes Ziel. Wir wollen kein Hersteller-Bashing machen, sondern ganz klar zeigen, wir sind keine Wegwerfgesellschaft. Wir wollen aber auch keine Wegwerfproduktion. Wir machen ordentlich Druck. Wir haben dieses Jahr Bundestagswahl, kann jeder hingehen zum Politiker und mal fragen, was er gegen den Murks macht. Denn das Interessante ist ja, je haltbarer die Dinger werden, umso besser für unseren Geldbeutel. Wir geben 100 Milliarden Euro jedes Jahr unnötig aus für solch einen Murks. Ja, wenn es länger halten würde, hätten wir selbst mehr Geld in der Tasche.
Könnten wir uns andere schöne Sachen kaufen, ne?
Bitte?
Dann könnten wir uns andere schöne Sachen kaufen.
Ja, schöne Sachen kaufen, ne? Vielleicht mal eine eigene Massage leisten oder so etwas. Ich könnte sie gerade gebrauchen. Ja, und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die Hersteller selber ja gut beraten sind, wenn sie kundenorientierter sind und verstehen, hier haben wir eine Kreislaufgesellschaft, die sagt, so einen Murks wollen wir nicht mehr und wir werden noch eine ganze Menge mehr Aktionen starten, um darauf aufmerksam zu machen.
So, Radiostudio schmeißen wir jetzt auch weg. Vielen Dank an Stefan Schritte von Murks. Nein, danke und weiter so. Tschüssi.
Ja,
danke, ciao.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, 1 Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.